ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich lade mir in diesen Podcast die interessantesten Gäste ein. Und wenn dieser Gast dann plötzlich nicht einfach nur die Schauspielerin von der Leinwand ist, sondern auf einmal ein ganz besonderer Mensch mit wunderbaren Facetten, dann ist das immer eine große Freude.
Talk mit Thees.
Manchmal habe ich das Gefühl, mich würde das wahnsinnig entspannen, wenn ich noch mehr mit den Ohren gucken würde. Also ich muss sozusagen eigentlich einfach nur den Berg hochklimmen, aufs metaphorische Matterhorn klimmen, wo man weiß, es wird hier irgendwas passieren und dann springt man da runter und sagt, ich hoffe, ich habe einen Fallschirm dabei, ich weiß es aber wirklich nicht. Und so fühlt sich diese Szene an und das ist natürlich unglaublich beängstigend, aber wenn dann doch der Fallschirm aufgeht, doch auch wunderbar. Okay. Ich bin eigentlich ein Lastwagen. Ich transportiere sozusagen die Geschichte, die Emotionen, das Verwundern. So ist es, glaube ich, auch mit den Ideen. Wenn man denen sagt, habt ihr Lust, mit mir Zeit zu verbringen, dann kommen die viel eher. Jetzt klang ich auch wirklich wahnsinnig.
Ging so. Na. Vorher war ein bisschen wahnsinniger. Das ist Mala Emde, eine der gefragtesten Schauspielerinnen in Deutschland zurzeit. Die stand schon mit 11 vor der Kamera. Mit 13 hat sie in ihrem ersten Tatort gespielt, später dann ein paar Vorabendserien. Aufgewachsen in Frankfurt am Main, hatte immer Eltern, die sie unterstützt haben in ihrem Wunsch, Schauspielerin zu werden. Später hat sie dann an der Ernst Busch studiert in Berlin. Und ihre erste Hauptrolle war dann Meine Tochter Anne Frank. Da gab es Fernsehproduktionen wie Charité oder Kinofilme wie Und morgen die ganze Welt, Die Mittagsfrau oder aber Köln 75, dafür bekam sie den Deutschen Schauspielpreis. 2026 ist sie im Kino zu sehen in Sommer auf Asphalt. Da spielt sie eine Fahrradkurierin, Tochter auch von Christoph Maria Herbst, deren Leben plötzlich nicht mehr so frei bleiben kann, wie sie es eigentlich genießt. Mala und ich haben uns in Stuttgart getroffen, beim SWR. Sie war erst am falschen Eingang. Ich wartete auf sie und dann wurde sie außen am Gebäude entlang geschickt. Ich ging ihr schon mal entgegen und dann kam sie vollbepackt wie so ein Globetrotter, so ein Kofferrucksack, an jeder Schulter noch eine Tasche. Sie ist ja immer schon sehr, sehr gerne gereist, zum Beispiel alleine durch Kanada. Wir haben dann diese wunderbare Stunde miteinander verbracht und mit ihr zu sprechen, das hat ganz viel Spaß gemacht. Das war so ein kleiner, wilder Ritt durch diverse Themen ihres Lebens oder ihrer Filme von Freiheit über Familie. Und wenn sie dann über Schauspielerei spricht, dann kann das richtig nerdig werden. Aber sie geht jeden Pfad mit, den man ihr anbietet. Und das war so eine dieser Begegnungen, die so ein wunderbares Eigenleben entwickeln. Plötzlich erklärst du Mala, dass sie wahrscheinlich Synästhetikerin ist, ein Wort, das sie bis dahin noch nie gehört hatte. Es war wild und ganz wunderbar. Aber was erwartest du von einer Frau, die sich schon nachts heimlich auf Erdbeerfelder geschlichen hat, mit einer Sprühsahne im Rucksack?
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Guten Tag.
Mala, beschreibe bitte ganz kurz zum Anfang zur Begrüßung deinen Beruf mit einer typischen Geste.
Ich mache die Arme zum Herzen und reiße die Arme auf in die Luft.
Wann passiert das?
Ich habe jetzt einfach nur spontan improvisiert, weil ich dachte, ich muss so in mein Inneres ganz toll horchen und dann muss ich das mich eröffnen für die Welt.
Sehr schön.
Und das ist, glaube ich, mein Beruf in a nutshell.
Nenne ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack deines Lebens dazugehört.
Ich komme ständig irgendwo an.
War das schon das Geräusch?
Das war das,
also das Geräusch, ja. Alles klar. Okay, du kommst an.
Ich komme irgendwo an.
Und nenne einen Geruch, der dich sofort in deine Kindheit zurückkatapultiert.
Das ist Schafscheiße. Ist wirklich so.
Okay.
Ich bin mit 400 Schafen aufgewachsen am Rande von Frankfurt am Main. Und Schafscheiße ist, glaube ich, so der harmloseste Kot unter allen Fäkalien, weil es einfach nur Gras mit Wasser ist. Und wie oft ich barfuß in Schafskot getreten bin, das kann ich dir gar nicht sagen.
Sehr schön. So, und nenne. Und dann ist auch vorbei mit der Begrüßung.
Ich liebe sowas, ja, ich möchte das jetzt eine halbe Stunde mit dir machen.
Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Nenne 3 ganz spezifische Orte, die dein Leben am meisten verändert haben.
Hui, das sind schöne
Orte. Ja, drei Orte.
Prag, da gibt es über dem Bahnhof einen Park und da, von da aus kann man auf die ganze Stadt gucken und in diesem Park habe ich meine besten Freunde kennengelernt und dann gibt es den Ort, dann gibt es Montmartre in Paris, wo man über die ganze Stadt gucken kann. Ich gucke gerne über Städte.
Also Sacré-Cœur da oben.
Sacré-Cœur, genau. Und dann muss man sich aber auf die andere Seite, so dass man über das 18. Arrondissement schaut. Und da habe ich vielleicht die schönste platonische Liebe, die es gibt, gelebt. Und dann gibt es noch den Ort im Hafen und ich fahre gerade los. Nein, genau, an der Alster in Hamburg und die Sonne geht auf und es ist so ganz rosaner Himmel und wir sind fertig mit einem Nachtdreh und wissen, jetzt ist der Filmsommer auf Asphalt im Kasten.
Okay, am Hafen.
Im Hafen, nee, es war an der Alster.
Ja, richtig, das war ja nicht der Hafen, das war die Alster.
Genau, ja, es war die Alster.
Sehr schön. Ja. Das waren drei Orte. Erzähl mir ganz kurz zu Prag. Wen hast du da getroffen?
Ich habe auch gerade eigentlich eine Lüge erzählt. Also da habe ich meine besten Freunde, die alle nichts mit Film zu tun haben. Also so ein paar, bisschen peripher, so dokumentarisch. Aber und die sind ganz wichtige Menschen in meinem Leben, weil ich ja sehr viel arbeite, zum Glück. Ja. Danke. Aber es tut mir doch sehr gut. Die machen dann aus dem Rennpferdmaler, was so aufs Filme gucken und machen getrimmt ist.
Und du zeigst gerade diese Scheuklappen.
Genau, diese Scheuklappen und die lassen mir wieder das Bild so aufgehen und machen mir sozusagen das Kinoformat im echten Leben, das Breitbild wieder auf. Aber eigentlich, ich habe gerade gelogen, ich habe die gar nicht in Prag kennengelernt, sondern da sind wir, als wir waren 18 und sind auf ein Erdbeerfeld nachts eingebrochen mit Schlagsahne im Gepäck und haben uns in die Reihen gelegt und Schlagsahne mit Erdbeeren gegessen.
Und wie geil ist das denn?
Ja. Das muss man machen. Das muss man machen.
Ihr habt euch gleich die Schlagsahne mitgebracht.
Ja, natürlich, die Sprühsahne. Dann kann man die gleich auf die Erdbeeren sprühen.
Das habe ich noch nie gehört.
Nein, das muss man machen, ja.
Das ist lustig. Hm. Die Sprühsahne, die bringt dir dein Filmvater, Christoph Maria Herbst, in dem Film Sommer auf Asphalt auch mit.
Das ist wahr.
Als er dich in Hamburg besucht.
Das stimmt. Und ich meine, was geht darüber, über den Kühlschrank zu öffnen und sich einfach ein bisschen Sprühsahne in den Mund zu schieben? Also das ist wirklich, da gibt es fast nichts, was das toppen kann.
War das ein Insider?
Also, nee, das ist jetzt tatsächlich, ehrlich gesagt, das ist jetzt totaler Zufall und eine fantastische Brücke von dir zu diesem Film. Wie toll.
Das ist ja witzig. Okay, und sag mir noch ganz kurz, was sind das für Freunde? Warst du auf einer Reise, also unterwegs mit dem Rucksack?
Das waren Freunde von Freunden und die waren alle an einem United World College, was eine wunderbare Institution ist für Menschen überall aus der Welt, egal wie privilegiert oder auch unprivilegiert sie sind, zusammen zu lernen. Die Grundidee ist, dass wenn man verschiedene Menschen aus verschiedenen Nationen zusammen lernen, dann werden sie keine Kriege gegeneinander führen. Und die traf ich dort und dachte, ah Mist, da wäre ich auch mal gerne hingegangen auf dieses College, bin ich aber nicht. Naja, jetzt habe ich trotzdem die Freunde im Gepäck.
Ja, habt ihr auf der Ernst Busch wenigstens ein paar aus dem Ausland gehabt? Wenigstens das?
Sehr wenig, muss man sagen. Ne? Es ist doch irgendwie doch. Aber es liegt ja nicht mal an der Schule. Man muss da ja gar nicht die Schulter hinschieben. Ich glaube, also zum Beispiel in London, als ich da in der Schauspielschule war, da war ich ein halbes Jahr, da gab es extra den Beruf für, wie so Rekruten, die sind in sozial prekäre Viertel gefahren und haben erzählt, dass es Schauspielschulen gibt. Weil doch Kultur ja nach wie vor einfach etwas ist, für das man Zeit und Bildung und so braucht, damit man, glaube ich, sich auch traut, da reinzukommen. Es ist ja eine Welt, die auch gerne so Prestige über Prestige und so redet. Und ich glaube, das wäre toll, wenn das wieder so niedrigschwelliger würde.
Ach, wie lustig ist es. Die gehen in die Provinz und werben an.
Ja, und das fand ich so toll. Also sowas hat die Busch nicht, sowas habe ich auch noch nicht in Deutschland gehört.
Die Bundeswehr macht das manchmal.
Genau, die Bundeswehr macht das. Aber vielleicht brauchen wir das auch für die Kultur. Und vor allen Dingen braucht man BAföG dafür, liebe Regierung.
Entschuldigung. Aktuelles Thema, es brennt überall.
Es brennt. Ach, aber wir haben es ja doch auch ganz gut. Wir haben es ja doch auch viel gut. Das ist ja auch wichtig, irgendwo zu sehen.
Und dann noch Montmartre. Ja, ja. Du hast in Paris mal eine Zeit lang gelebt.
Genau, drei Jahre fast.
Was hast du gemacht in den drei Jahren?
Also ich habe auch gedreht und das ist ja das Schöne an meinem Beruf. Ich komme ja ständig irgendwo an, wie ich am Anfang gesagt habe. Das heißt, ich reise immer überall hin.
Wie war das Geräusch noch?
Ach, wenn man so die Tasche abstellt, die schwere, und sagt, ach, jetzt ist man da. Und da habe ich mit meiner besten Freundin gelebt, die ich in London kennenlernte und die lebt aber in den USA. Und dann hatten wir uns eines Tages geschworen, eines Tages treffen wir uns mit zwei Koffern in der Hand an der Ecke in Paris und leben da zusammen. Und das haben wir gemacht.
Hast du denn gedreht in der Zeit auch?
In der Zeit habe ich auch gedreht, dann war ich eben nicht in Paris und dann hat es mir aber wahnsinnig gut getan, weil ich kam aus einer Phase, wo ich sehr viel gearbeitet hatte und dann brauche ich immer wieder auch Phasen, wo ich einfach nur Mensch bin und nicht Schauspielerin. Mhm. Und in Paris weiß niemand, dass ich Schauspielerin bin und ich auch dann nicht mehr. Ich habe das dann und habe mir ein Atelier genommen und dann habe ich einfach so einen Kurs in Bildhauerei gemacht und so. Habe so ganz andere Dinge getan und das war wahnsinnig gut.
Auf welche Skulptur bist du am allerstolzesten?
So eine, die, das ist mehr wie so eine Art Raum in Mini, da war ich gerade in meiner Louise Bourgeois-Phase. Das ist eine wahnsinnig tolle Künstlerin, die erst mit 80 Jahren entdeckt wurde. Also als sie 80 war, wurde ihr Oeuvre sozusagen erst wirklich honoriert in der Welt. Und das finde ich einfach das ist so ein toller Arbeitsethos, weil sie einfach nicht für den Ruhm arbeitete, sondern der Arbeit wegen und sie arbeitete sich so an ihren Fragen ab und das tat sie und irgendwann wurde das dann doch mit Ruhm belohnt und das finde ich einfach wahnsinnig schön. Sie kam jeden Tag in ihr Atelier und machte das und hat so ganz wahrhaftig gearbeitet, ohne ans Außen zu denken und daran möchte ich mich manchmal erinnern.
Oh, wie schön. Und sie hat es ja auch noch zu Lebzeiten dann mitbekommen, dass sie geschätzt wurde.
Sie hat das
noch
mitbekommen, ja, zum Glück.
Zum Glück.
Ja, und es ist auch manchmal so wahnsinnig toll, weil sie gar nicht so geübt war in Interviews und ihre Interviews zu lesen und zu hören. Und ich liebe Hände von Menschen. Ich gucke viel lieber noch auf die Hände von Menschen als in die Augen. Ich finde, die erzählen immer ganz viel über Menschen.
Und du meinst die abgekauten Fingernägel?
Zum Beispiel die abgekauten Fingernägel. Oder wenn jemand diese French Nails, heißt das, glaube ich, hat und so. Und Louise Bourgeois, glaube ich, hat die schönsten Hände der ganzen Welt.
Okay, lebt sie immer noch? Nein.
Nein, sie ist leider
nicht mehr. Okay, ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her, obwohl so lange auch noch nicht, 10 Jahre oder was.
Sie ist aber 98 oder so geworden, also dann darf man auch doch mal in den Himmel gehen.
Ach, wie toll ist das. Das waren deine Orte.
Das waren meine Orte.
Die dein Leben auch verändert haben. Mhm. Und warum hat Paris dich verändert?
Ich glaube, dass ich in Paris gelernt habe, dass ich mich nicht nur oder auf jeden Fall weniger über die Arbeit definiere. Und interessanterweise finde ich, seitdem macht die Arbeit viel mehr Spaß und ich habe das Gefühl, die wird viel intensiver. Also ein ganz komischer Kontrast. Also ich habe mich distanziert und dadurch kann ich mehr davon teil sein.
Ja.
Ist aber ja auch mit Menschen so. Wenn man so in die Menschen reinfällt, finde ich, dann verliert man sich manchmal darin. Und wenn man so bei sich bleibt, dann hat man wahnsinnig tolle Begegnungen. Und ähnlich ist es, glaube ich, mit der Arbeit auch. Paris bedeutete auch, dass ich mich von vielen Menschen auch ein bisschen distanziert habe. Ich habe angefangen, nicht mehr Ich habe nicht mehr so viele Leute in mein Leben reingelassen, die nur von sich reden.
Oh, du machst es. Du machst es. Du hast es geschafft, das, was alle empfehlen.
Wirklich empfehlen das alle?
Naja, die ganzen, sag ich mal so, die Coaches und Psychologen und sowas, die sagen ja immer, das Leben ist zu kurz, verbringen Sie keine Zeit mehr mit Menschen, die Ihnen Zeit stehlen, die Ihnen Energie rauben.
Ja.
Trennen Sie sich von Menschen.
Ja.
Und du hast es geschafft.
Ich glaube. Mir war das nicht bewusst, dass es so ist. Ich glaube, dadurch habe ich auch mehr, ich habe das geschafft, aber es war gar nicht so schwer, weil es sind ja dann auch ganz viele tolle Menschen, die ganz wahnsinnig. Ich liebe Fragen, Menschen, die Fragen stellen und ich liebe es, Menschen Fragen zu stellen. Und dann ist ein Gespräch einfach das Schönste, was es gibt, nicht wahr?
Das macht mich am wahnsinnigsten. Ich gehe gar nicht mehr auf Partys, denn heutzutage, ich würde mal sagen, in den letzten 10 Jahren findet man nur Menschen, die alle von sich erzählen. Und ich habe Abende verbracht und man hat mir keine einzige Frage
das
gestellt.
Das ist Wahnsinn. Aber meinst du, es ist eine Frage des Älterwerdens, dass die Leute immer vertrugster mehr um sich
überhaupt nicht.
Drehen,
überhaupt nicht. Das waren auch junge Leute.
Auch junge Leute.
Nein, weil jeder will einfach nur von sich erzählen. Alle stellen sich in den Mittelpunkt heutzutage. Und dank Social Media wird es ja auch gefördert.
Und naja, und wir sind, also ich bin ja auch ein Kind der Neoliberalen. Also wir werden ja irgendwo so auch ein bisschen auf so eine Gesellschaft, fragt sich mal, also ich finde das immer doch auch irre, wenn so gerade, also wenn Leute sich öffentlich so beschweren über diese Generation und ob das dann Z oder Y, was auch immer ist. Und ich bin so, naja, aber Leute.
Weißt du auch nicht, welche Generation das ist?
Ich weiß es auch nicht. Generationen-Ding auch so, das ist ja ein Konstrukt, was uns hilft. Das ist ja wie eine Sprache, die wir benutzen können. Gleichzeitig ist sie ja auch, ist in Ordnung. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Was mich nur immer beschäftigt ist, dass ich so denke, naja, aber wir Menschen, wir machen ja den Menschen auch. Das ist ja nicht, dass plötzlich irgendwie ich-bezogene Menschen da sind. Das ist ja eine Welt, in der wir aufwachsen. Und wenn es immer nur darum geht, achte auf dein eigenes Wohl und du musst erfolgreich sein und du brauchst Geld, achte auf deins. Verschwende deine Zeit nicht mit Gemeinschaft. Natürlich werden wir da ich-bezogen, wenn wir sagen, das sind die einzigen Attribute. Man sagt uns aber doch nicht, hier übrigens, geh in eine Gewerkschaft. Also so, das soziale Ja, das wäre ja eine Chance gewesen. Ich will hier gar nicht so wettern, sondern ich sage, das sind einfach sehr viele Möglichkeiten, die wir, glaube ich, haben in unserer als Gemeinschaft, dass wir das wieder üben. Das ist ein Trainings, also das ist ein Muskel, den ich auch viel zu wenig benutze, diesen Gemeinsinn. Ja. Das ist vielleicht der sechste Sinn, den ich auf jeden Fall auch viel zu wenig benutze und trainiere.
Ist es eigentlich der sechste Sinn oder ist es bei uns der siebte Sinn?
Ah ja,
denn,
siebte.
Nein, ich glaube,
ich bin mit Zahlen nicht so.
Nein, ich sag's nur deshalb, weil im Englischen ist es, glaube ich, the sixth sense, aber im Deutschen sagen wir, glaube ich,
der siebte Sinn, du hast total recht.
Soweit ich das weiß, genauso wie Wolke, auf Wolke 7 sein. Im Englischen ist es cloud number 9.
Ich hatte als Kind eine Zahlenneurose, da gab es böse und gute Zahlen und die 7 war die böse Zahl, deswegen ist es bei mir auf jeden Fall der sechste Sinn. Die habe ich aber abgelegt. Ich habe mich von dieser Neurose befreit.
Entneurotisiert?
Entneurotisiert.
Ich habe keine Ahnung, gibt es das Wort?
Ja, vielleicht habe ich mich entneurotisiert.
Warst du mal Synästhetikerin?
Zufällig? Das bedeutet?
Das bedeutet, dass man alles in Farben sieht. Dass Zahlen,
das hab ich auch.
Wörter, Namen haben vor deinem geistigen Auge
das hab ich auch viel.
Farben.
Ja, ganz viel.
Das hast du heute auch noch unter Umständen.
Ja, das habe ich auch heute noch. Ich wusste nicht, wie heißt das? Das ist ein schönes Wort.
Das ist ja interessant, dass du das noch gar nicht gehört hattest. Nee. Synästhesie. Genau, das heißt, wenn mehrere Sinne gleichzeitig aktiv sind, die aber sonst eigentlich gar nicht aktiv.
Guck mal, jetzt habe ich heute eine Identität gefunden. Hallo, ich bin Marla Emde und bin Synästhesierin.
Ich bin Synästhetikerin.
Wow, meine Sprache ist heute. Ich bin heute zu meiner Entschuldigung um 5 aufgestanden und sehr spät erst ins Bett, weil mein Zug Verspätung hatte. Meine Sprache.
Ich bin auch seit 5:30 Uhr wach.
Guck mal, also deine Sprache funktioniert blendend.
Wir sind beide drüber.
Ja. Drüber, ganz drüber.
Okay, das heißt, der Name Marla. Welche Farben hat der? Was siehst du bei dem Namen?
Ja, die Maler, die ist eigentlich schon auch knallrot und dann Yves Klein blau und manchmal auch einfach weiß.
Okay, witzig. Mhm. Ja, das ist Synästhesie. Mhm. Das ist total spannend.
Das ist total interessant. Mhm. Eben zum Beispiel, man fragt ja immer, die Liebe ist ja bei vielen, in vielen Kulturen das Rote. Bei mir ist es eben dieses Yves Klein blau.
Was ist denn Yves Kleinblau?
Das ist tatsächlich ein patentierter Farbton von dem Maler Yves Klein. Yves Klein hat diese blauen Bilder gemacht oder auch so Abdrücke von Menschen, die sich in blauer Farbe und dann hat er die so. Oder es gibt den freien Fall, da sieht man so ein Foto von ihm, wo er von so einer Mauer springt, die Arme ausgebreitet, wie so ein Vogel und man denkt, er würde jetzt gleich mit der Nase auf den Asphalt fallen. Und der hat diesen Blauton entwickelt. Und das Interessante ist, wenn man in der Farblehre sagt man eigentlich, Blau ist eine tiefe Farbe. Die geht sozusagen nach innen ins Bild. Und zum Beispiel Gelb oder Rot sind eben Farben, die gehen raus. Und dieses Yves Kleinblau, da behaupte ich, da passiert etwas, dass das auch strahlt. Und das ist total interessant.
Das ist aber auch so ein leuchtendes Blau,
genau,
oder?
Das also ist unendlich. Für mich
eigentlich
ist das
so ein Hellblau. Es ist fast schon Hellblau.
Es ist das schönste Blau der Welt. Sie müssen das sich wirklich einmal angucken. Mein Vater, das war, von dem habe ich, glaube ich, diese Liebe von dem Yves Kleinblau. Und mein Großvater, der war LKW-Fahrer. Und der hat das dann angeguckt mit meinem Vater damals. Und hat gedacht, mein Sohn ist komplett bescheuert. Der heult, weil der ein Yves Kleinblau sieht.
Witzig. Deine Jacke hat mein Lieblingsblau.
Aber das ist auch meine.
Die liegt in der Ecke. Das ist ja so ein Azurblau.
Das ist Azurblau. Das ist jetzt neuerdings auch mein. Das mag ich auch sehr gerne gerade. Jetzt reden wir hier so über Farben.
Das ist total spannend, denn ich finde dieses Blau so toll, seitdem ich eine Zeit lang in Italien war und im Stadion beim SSC Neapel, bei Napoli.
Da war Diego, muss aber wild gewesen
Diego
sein.
Maradona noch da. Und die haben genau diese Trikotfarbe.
Sag mir
und ich
einmal,
liebe das Blau.
Inwiefern hat sich dieses Fußballspiel unterschieden von einem deutschen Stadion? Ich finde ja Stadien wahnsinnig interessant.
Ja.
Als Biotop.
Ja. Es war ganz normal.
Ja, weil Neapel ist ja so eine wilde, wilde Stadt.
Das stimmt. Aber da, ich glaube, jedes Fußballstadion ist wild.
Ja.
Da kommen auch so viele Assis ins Stadion, das aber muss man
alle,
auch sagen.
Naja, aber alle, auch der FDPler und auch, weißt du, der, auch der Finanzberater und auch der Bäcker werden im Fußball. Es gibt dafür einen wunderbaren Begriff, der mir nicht einfällt, dieses, dass wenn wir uns andere Anziehsachen anziehen, einen Raum betreten, dass wir plötzlich jemand anders sein dürfen. In der Kirche ist das so, ich glaube im Fußballstadion ist das auch so.
Ja, ja. Aber es ist toll, dieses Verbindende, wo du auch sagst, der Banker und der vielleicht gerade arbeitslose Arbeiter oder so, beide vereint in ihrer Liebe zum BVB oder was auch immer. Ja. Das ist ja auch wirklich das Tolle. Aber manchmal ist doch schon ganz schönes Aggressionspotenzial.
Ja, ich frage mich auch immer so Nature Nurture, ne? Also inwiefern befeuert so ein Fußballspiel Aggression oder inwiefern ist es ein Ventil? Ich habe da keine Antwort.
Ja, ich auch nicht. Also es ist beides wahrscheinlich. Mhm. Okay, damit waren wir bei den Farben.
So.
Welche Farbe hat der Sommer für dich?
Na, der ist schon auch gelb, aber so hellgelb wie so ein Käsekuchen.
Aufgrund der Sonne. Also gelb aufgrund der Sonne oder gelb aufgrund des Käsekuchens mit Sprühsahne?
Na, aufgrund des Käsekuchens, weil es auch alles so ein bisschen schmierig wird, oder?
Interessant. Okay, ja. Und welche Farbe hat Asphalt bei dir?
Und der Asphalt? Asphalt? Ich glaube, ich kann den nur dunkel grau, da bin ich total kreativlos. Der ist, Asphalt ist, nein, eigentlich ist der schwarz und glänzend, wenn es so flimmert, ne? Im Sommer.
Schwarz, okay. Ich glaube, fast jeder andere hätte jetzt gesagt grau. Asphalt ist grau.
Ah ja. Aber ich frage mich immer, warum wir uns entschieden haben, alle Straßen grau zu machen. Wäre doch schön, wenn die alle Straßen einfach so, weiß ich nicht, so terrakottafarben wären oder so.
Warum hat man das gemacht? Ich kann es dir nicht sagen. Es gibt ja einige Straßen, die sind rot
zum Beispiel. Es gibt es ja. Es kostet sicherlich mehr, aber wenn man es in der Masse produziert hätte, nicht. Ich fand es einfach eine irre Entscheidung, einfach die Welt grau zu machen. Also grau ist schon auch eine... Das ist schon auch eher eine traurige Farbe. Ist ja nicht mal eine Farbe. Also ich meine, grau ist die Inkarnation des Nichts, weil man sagt, schwarz ist keine Farbe, weiß ist keine Farbe. Mhm. Grau ist sozusagen das doppelt Nichts. Vielleicht ist es deswegen wieder eine Farbe. Plus und Plus ergibt Minus.
Die meisten Steine sind grau und ich vermute, dass deshalb auch die Straßen grau sind.
Das ist wirklich pure Natur.
Das ist voll der Natur.
Ich bin total erfrischt, weil ich nicht damit rechnete, mit dir über Farben zu reden. Das macht mir total Freude.
Ja, vor allem wusstest du vorhin noch nicht, dass du Synästhetikerin bist.
Das wusste ich auch nicht, was ich alles heute erfahren habe.
Das ist total krass.
Ja, naja. Toll.
Maler, du bist zu sehen im Kino, auch jetzt wieder.
Auch jetzt, das stimmt.
Genau, in Sommer auf Asphalt.
Ja.
Du bist eine Fahrradkurierin, die Freiheit ihres Jobs liebt.
Das stimmt.
Und dann aber von einem Tag auf den anderen, da passieren Dinge, die sie sehr stark einschränken.
Das ist wahr.
Ihr ganzes Leben einschränken. Ja, das ist, du hast eine lockere Beziehung, du wirst plötzlich schwanger, das passiert ja alles ganz am Anfang. Also das
können wir alles erzählen.
Das ist ja die Grundkonstellation.
Genau.
Was soll ich machen? Milch machen und rumsitzen?
Weißt du? Ich muss arbeiten.
Du musst
arbeiten.
Ich
muss fahren.
Und du willst arbeiten.
Genau.
Und du willst fahren.
Ja.
Fahren.
Fahren. Ich will Fahrrad fahren.
Und dein Vater kommt dich auch noch besuchen.
Ja.
Ganz selten. Und plötzlich, er besucht dich in der großen Stadt in Hamburg. Alle wollen was von dir.
Ja. Und dabei mag ich es eigentlich, denke ich, immer ganz alleine sein. Als Les.
Und er sagt auch an der einen Stelle, du bist wie ich. Du brauchst niemanden. Mhm. Kennst du dieses Gefühl? Brauchst du jemanden?
Ja.
Sehr schön.
Ja, guck mal, jetzt kommen mir fast die Tränen, wenn ich das höre. Nee, das stimmt einfach nicht. Ich glaube, auch wenn der Vater das sagt, also die müssen sich ja erst annähern. Das ist ja sozusagen irgendwo unsere Geschichte, diese Vater-Tochter-Geschichte. Wir alle haben einen Vater, der mal mehr, mal weniger da war, an dem wir uns abrackern müssen, für den wir sehr lieb haben, aber wo wir auch Angst bekommen, wenn wir irgendwie merken, dass er die Nase gleich rümpft wie wir. Und ich glaube, du bist wie ich, du brauchst niemanden. Das ist ja irgendwie so, das zeigt ja irgendwie so diese wunderbare Unbeholfenheit, so stelle ich mir Elternsein vor. Dieses, man möchte etwas sagen und sagen, du kannst alles, du bist fertig, ich vertraue dir, du kannst, also wenn man einen Säugling im Arm hält und sagt, das ist ja ein fertiger Mensch, jetzt pusten wir den mit Liebe noch auf und dann kann der loslaufen, so. Ich glaube, so meint Bert, Les Vater, das in dem Film und zugleich, brauche ich zum Beispiel einfach meine Freunde und meine Familie, sonst würde ich einfach manchmal auf den Boden zerschellen und in tausend Stücke zerfallen und die kleben mich wieder zusammen und ich glaube, dass wir eigentlich alle so sind und weil wir vorhin so darüber sprachen, so dieses Ich-Bezogene, Ich glaube, das habe ich so an diesem Film so geliebt. Der erinnert einen auf so eine komisch, wunderbar liebevolle Weise, ohne irgendwie didaktisch zu sein, sondern einfach, weil es macht halt Spaß, das zu gucken, daran, dass Gemeinschaft mehr ist als Vater, Mutter, Kind.
Ja, ich habe neulich mit jemandem gesprochen und die nannte mir diesen Satz, der sie so begleitet hat durch das Leben. Eltern sind auch nur Kinder, die Kinder haben.
Ja. Das ist so sehr schön.
Oder habe ich zu ihr gesagt, oh Gott, ist das ein schöner Satz. Und sie, ja, den habe ich aus Rick und Morty.
Wirklich?
Oder heißt die Serie Rick und Morty?
Ja, ich glaube, doch.
Rick und Morty? Ja,
doch,
ne?
Doch, so heißt sie doch. Ja,
genau,
ja.
Diese Zeichentrick-Serie. Und dann musste sie selber lachen. Und meinte, ich fand den Satz so unglaublich deep. Der hat mir so gut gefallen. Eltern sind auch nur Kinder, die Kinder
genau.
Haben.
Und wie oft sich das auch dann verschiebt, dass die Kinder irgendwas übernehmen müssen, Verantwortung. Und ja, das ist diese irgendwie, das ist unsere kleine Geschichte. Das ist, wie die versuchen irgendwie Familie zu sein in den eigenartigsten Konstellationen, weil wir alle haben ja irgendwie so, wachsen ja auf mit so einem Bild von dann Vater, Mutter, Kind und Haus oder Vater, Vater, was auch immer. Aber das ist im Endeffekt, dass das Leben Dinge für uns bereithält, mit denen wir nicht rechnen, ob das Krankheit oder irgendwie Chaos und Trennung und was auch immer ist. Und Familie ist das, die wir daraus bilden und den Mut, und wo wir finden, wo wir selber sein können. Wie hat gesagt, hier bin ich.
Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
So.
Faust?
Ja, ja, da darf ich. Und das Faust ist doch vielleicht Familie.
Jemals Gretchen gelernt für die Schauspielschule?
Nee, ich habe mich dagegen entschlossen.
Hat auch nicht so viel Text, das ist auch gar nicht so viel.
Grundsätzlich
wie Faust.
Faust, nee, was habe ich denn gemacht? Ich habe, glaube ich, Fuhrmann Henschel, kennt niemand, von Hauptmann gemacht. Das hat mir besser gefallen.
Was hast du festgestellt im Laufe deines Lebens, dass du es von deinen Eltern übernommen hast?
Oh.
Du bist wie
vielleicht
ich.
Synästhesie. Synästhesie, die habe ich, glaube ich.
Von der du noch nicht mal wusstest, dass sie gibt, bis vor 10 Minuten.
Genau, ich sagte dir, du gabst mir eine Identität. Ich glaube, die habe ich tatsächlich von meinem Papa, dem ich manchmal zu ähnlich bin, sodass wir uns wahnsinnig gut fetzen können. Von dem habe ich das, dass wir manchmal so durch die Welt gehen und irgendwie wahnsinnig viel sehen. Okay. Und fühlen dabei und unterschiedliche Sinne wahrnehmen. Das habe ich. Und dass ich grundsätzlich das Gefühl habe, ich habe zu wenig Zeit in diesem Leben. Das habe ich auch von dem.
Ja, das haben alle.
Haben das alle?
Ja.
Ach, guck, da bin ich verwandt mit der ganzen Menschheit.
Du bist doch normal.
Ja, ja. Das bin ich sowieso.
Das haben alle. Und wie ist das, wenn ihr unterwegs seid und eigentlich, wie hast du es formuliert, zu viele Gefühle auf einmal habt? Oder?
Also vielleicht Gefühle und man sieht aber auch so wahnsinnig viel. Also es geht eigentlich dann, aber es kennen auch alle diese Szene, wenn man sagt, guck mal. Also man fährt an irgendwas und dann guck mal. Und man muss alles sich zeigen. Und dann hat eine Freundin von mir ein Spiel erfunden, das Bild des Tages. Und da, oder die Situation des Tages. Und da beschreibt man dann am Abend die Situation, die man beobachtet hat, die einem am besten gefallen hat oder die einem so sich so eingeprägt hat. Ob das ist irgendwie am Strand läuft man und da ist ein Junge, der einen riesen 2 Meter großes Loch in den Sand buddelt, weil er irgendwie zu viel Energie hat und irgendwie auch zeigen will, was er für eine Stärke hat. Also solche absurden Bilder, die prägen sich dann ein.
Was war das gestern bei dir? Moment, das Bild des Tages. Meinetwegen auch heute.
Gestern. Da war, oh Gott, ich war gestern tatsächlich nicht so viel unter Menschen, weil ich für einen Film, wo ich noch nicht drüber reden darf, wen ich da spiele, ich musste 7 Stunden lang Zahnprothesen anprobieren. Ja, das ist auch die Realität einer Schauspielerin. Insofern,
das ist jetzt schon mein Bild des Tages.
Und ungefähr 4 Menschen gucken und begutachten meinen Mund, ob der Zahn jetzt richtig sitzt oder noch schiefer sein sollte oder grünlicher oder weiß ich nicht.
Ich weiß, was du spielst. Das Biopic über Inge Meisel.
Oder Horst Schlemmer.
Das Biopic über Inge Meisel, auch wieder in Hamburg.
Genau, so.
Ohnseuchtheater. Da darfst du vor der Kamera darfst du auf der Bühne des Ohnseuchtheaters stehen.
Nein, das ist es leider nicht, aber bald dürfen wir es verraten.
Okay, ja, lustig. Siehst du, mein Bild des Tages gestern?
Was war es bei dir?
Mir fällt sofort eines ein. Ich saß im Bus und rechts neben mir, aber so im rechten Winkel zu mir, sitzt ein kleines 5-jähriges Mädchen mit so coolen Rasterzöpfen. Sie war so in afrikanischer Herkunft und so weiter. Und die hatte so Sammelbilder von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja. Und das fand ich so cool, weil die ist ja noch nicht wirklich Fußballfan,
ja, ja.
Aber sammelte mit einer Hingabe, hielt sie diese Karten wie einen großen Schatz in ihrer Hand. Und ich guckte nur, Jonathan Tah war da vorne und ich war so total neidisch.
Ja,
und ich denke, wo hat die diese Karten her? Wo gibt es diese Karten?
Das ist sehr lustig. Vor allen Dingen die Gefühlsregung, ne? Wenn man so unverschämt gegenüber Kindern oder so, ja, ist und so, sag ich, ja, sehr lustig. Ja. Wir müssen gleich zur nächsten Trinkhalle, wie sagt man, Kiosk, Späti gehen und dir auch Sammelbilder holen.
Aber guck mal, neidisch sein auf eine Fünfjährige.
Finde ich, ist auch erstmal eine weiße Leistung.
Ganz, ganz komisch.
Obwohl, ich bin, glaube ich, oft neidisch auf die Fünfjährigen. Was ist, würdest du sagen, dein Seelenalter? Also wo man, weißt du, also ich habe also einen Freund von mir, der ist und bleibt für immer 56. Der ist, glaube ich, jetzt 30, aber der war auch schon mit 18 56. Das wird auch sich auch nie ändern.
Hat er nicht das Kind im Mann, ne? Hat er kein Kind im Manne?
Doch, das, ja, doch, der hat auch das Kind im Manne.
Das hat er schon.
Und da treffen wir uns, da sind wir dann beide vier. Ich würde sagen, bei mir ist es so mein Traum. Also ich denke mir so 42, 38 irgendwie so oder vier, genau.
42, 38? Was sind das für Zahlen?
Weiß ich nicht. Ich bin ja von Monat 30 geworden und ich freue mich jetzt wahnsinnig, 38 oder 42 zu werden.
Oh, ich finde es so schön, dass das mal jemand sagt, weil überall ja nur quasi Altersdiskriminierung und dieses Age-Shaming, um ein schönes englisches Wort zu benutzen. Und ich finde es so furchtbar, weil ältere Menschen so viel interessanter sind. Die haben so viel erlebt, die haben so viel zu erzählen.
Ach, ich glaube, alle
die
Menschen
so
gleichwohl interessant, aber ich glaube, es ist so irgendwie so absurd, dass es so in so eine Zuspitzung geht, als würde der Raum immer enger werden. Ja, ich glaube, das ist ja das Privileg der Jugend, dass man das noch nicht begreift.
Ja.
Und ich glaube, solange ich das einfach nicht begreife, also will ich das wie so ein bisschen ignorieren, weil ich das irgendwie, dieses Thema so unglaublich uninteressant finde.
Ich will, glaube ich, für immer so 35 bleiben.
Aha, interessant.
So 35. Obwohl, man ist ja oft auch so albern und
das ist ja auch toll.
Und auch so begeisterungsfähig für jeden Scheiß manchmal, dass das eigentlich jünger ist noch.
Hm.
Vielleicht 29? Nee. 30. Ich finde 30, ich finde dein Alter ist eigentlich
ist
gut.
Super.
Du hast das beste Alter.
Ich habe immer, mit der war ich doch in der Talkshow, wie hieß sie denn? Lea Wiegand.
Lea Wiegand, die Poetin.
Genau,
die Poetin und die Pflegerin.
Genau, die Pflegerin,
Lea,
die ungepflegt geschrieben hat.
Ja.
Die hat einen neuen Gedichtband rausgebracht und da hat sie gesagt, wir sind immer, das beste Alter ist immer jetzt.
Mhm.
Hat sie ein wunderschönes Gedicht geschrieben, was sie gerade bei 3:09 vorgetragen hat.
Ja, das ist toll. Und ich schreibe doch ganz schöne Sachen und das sind so kluge Gedanken.
Ja.
Man merkt an
und die sind hoffnungsvoll.
Ja.
Hm. Ach, so.
Lea. Zurück zur Familie.
Zur Familie, ja.
Ich finde, das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt und letztendlich geht es auch in deinem Film darum, was ist eigentlich wichtiger? Die Familie, in die man hereingeboren wird oder die Familie, die man sich aussucht? Ich glaube, mit zunehmendem Alter. Und ich habe eine tolle Familie, von der ich entstamme.
Mhm.
Aber man hat sich ja sehr weit losgelöst von dieser Familie.
Mhm.
Und ich denke immer, es ist viel wichtiger, gute Freundinnen um sich zu haben, als natürlich, also es ist keine Konkurrenz. Aber ich denke, diese Familie, die man sich später selbst sucht, ist das Wichtigste.
Ja, ich glaube auch.
Mhm.
Ich glaube auch, und das ist mein Traum, ist es irgendwie, dass es das nicht ausschließt, dass eben Freundschaft, Partnerschaft in eine Familie werden können. Das wäre so. Und das ist doch einfach gesellschaftlich von unseren Institutionen. Es wird ja besser, gerade wenn man dann irgendwie irgendwie queer ist, glaube ich, da ist es ja üblicher. Da können wir von dieser Community lernen, weil das ist sehr viel üblicher aus körperlichen Gründen oder so, dass man dann vielleicht mit einer Frau zusammen ist, zwei Frauen und dann den besten Freunden fragen, hey, wollen wir nicht zusammen Familie gründen, weil sonst geht's ja nicht so.
Ja.
Und das finde ich wahnsinnig schön, dass da Freundschaft mitgedacht wird und gleichzeitig bin ich auch der Meinung, dass trotzdem auch Familie, weil wir in der westlichen Hemisphäre sind ja da auch eher auch so getrimmt, mach deinen eigenen Weg, such dir deine eigenen Leute und das finde ich manchmal wirklich auch in arabischen Ländern zum Beispiel auch ganz toll, was da für eine Loyalität mit der Familie ist und diese Dinge, die manchmal auch nicht anzugreifen sind, wo man einfach sagt, ja, Oma Helga ist wahnsinnig anstrengend und dennoch helfen wir ihr jetzt. Also irgendwas daran finde ich auch rührend und wunderbar, dass es so unangefochtene Dinge gibt, die auch nicht immer Spaß machen, aber wo es eben einfach gilt, dass es doch auch einfach eine Verbindung jetzt gibt. Also irgendwas, ja.
Ja. Du wirst ja auch schwanger von deinem besten Freund.
Ja.
Das ist ja auch so eine ganz lockere Beziehung.
Ja, dabei, total. Das ist auch eher ein Versehen gewesen, glaube ich. Tyler, sowieso die beste Figur des ganzen Films, sag ich, obwohl ich eine andere Figur spiele. Aber
den möchte man nicht als Vater seines Kindes haben.
Auf den war ich immer neidisch, weil ich dachte,
echt?
Ja, also das ist die beste Rolle gespielt vom wunderbaren Aaron Hilmer. Man kennt ihn aus Das schönste Mädchen der Welt mit Luna Jordan oder Luden, die Serie. Und er spielt das so toll. Und also Tyler, ich finde, man wünscht sich einen Tyler, weil er ist, wenn die ganze Welt wie Tyler wäre,
dann wären wir alle fünf.
Dann wären wir alle fünf. Die Welt wäre in Frieden. Das kann ich dir versprechen.
Aber ja. Den möchte man. Das ist der Gedanke. Man hat so einen Spaß an dem.
Ja.
Und der ist so herzlich und der ist auch so lieb und auch so rein.
Mhm.
Weißt du, da ist nichts Kalkuliertes dabei.
Da ist nichts Kalkuliertes dabei. Das ist wirklich,
ja. Der ist wirklich Schmois rüber den Lachs.
Schmois rüber den Lachs.
In welcher Szene sagt er das?
Da sagt er das zu dem Bert, also meinem Vater. Da ist der alleine, der kommt zu mir Wäsche waschen und dann geht ihm eine Unterhose auf dem Boden verloren und Bert sagt, ich glaube, sie haben hier was verloren und er sagt, ja, Schmois rüber den Lachs. Ja.
Ja. Der ist Kind geblieben und
ja.
Da hätte ich Angst, ihn als Vater zu haben.
Ah,
also das geht nicht lange gut. Ich sagte, sollte es da eine Sequel geben von diesem Film,
ja.
Sommer auf Asphalt, das geht nicht gut.
Das, ich glaube, der wächst mit seinen Aufgaben. Der freut sich ja viel mehr als Les. Also Les ist sich gar nicht so sicher, ob sie Nein. überhaupt fürs Mama machen geboren ist. Sie will eigentlich arbeiten. Aber ich glaube, wer vor allen Dingen Tyler braucht, ist Bert, der Vater von mir, gespielt vom wunderbaren Christoph Maria Herbst, den ich in diesem Film einfach gesehen habe, wie ich ihn, ich glaube, ich habe ihn noch nie so gesehen, so verletzlich und toll, also so toll, also Christoph ist ja einfach durch Stromberg und andere Rollen einfach wahnsinnig gut darin, den Bösen, den, wie sagt man, nicht Bösen, Hinterfotzigen, das ist ein wunderbares, onomatopoetisches Wort, hinterfotzigen Kerl zu spielen. Und hier ist er so, er ist so ein kleiner Trottel irgendwie und ist wahnsinnig liebevoll dabei.
Ja.
Und ich glaube, Tyler zeigt ihm diese Seite in ihm. Meine Rolle ist dazu weniger in der Lage, weil meine Rolle, Les kann Emotionen nicht so gut ausdrücken, würde ich sagen. Die kann besser in die Pedale treten oder losrennen oder weiß ich nicht. Und das ist, glaube ich, dann deren Reise, wie diese beiden eigentlich unfähigen Menschen, die nicht gemacht worden sind, miteinander zu kommunizieren, dann große Konflikte austragen. Und das führt halt dazu, dass es einfach sehr komisch wird.
Was war deine Lieblingsszene beim Drehen? Also so auch im Nachhinein, wenn du so auf alle Drehszenen zurückblickst.
Wir haben im Vorgespräch kurz schon darüber gesprochen, es gibt diese Krankenhausszene. Und
okay,
das war auch
da wollen wir nicht zu viel verraten.
Da wollen wir nicht zu viel verraten,
genau,
aber die war auch am herausforderndsten.
Ja, ne, also es geht darum, jemand wird operiert und jetzt will man erfahren, was ist daraus geworden
genau.
und so. Ne? Also das ist
da gehen
das
einfach alles. Da passiert alles und der Mensch verliert komplett die Kontrolle. Das ist natürlich als Spielerin wahnsinnig interessant, weil ich in die Szene selber reingehe und ich weiß, es wird irgendwas Großes passieren, aber selber... Also ich muss sozusagen eigentlich einfach nur den Berg hochklimmen, aufs metaphorische Matterhorn klimmen, wo man weiß, es wird hier irgendwas passieren und dann springt man da runter und sagt, ich hoffe, ich habe einen Fallschirm dabei, ich weiß es aber wirklich nicht. Und so fühlt sich diese Szene an und das ist natürlich unglaublich beängstigend, aber wenn dann doch der Fallschirm aufgeht, doch auch wunderbar.
Okay. Ja, also keiner weiß jetzt so genau.
Ja, toll, das war jetzt aber sehr metaphorisch.
Aber das ist
ja
auch völlig, das ist völlig in Ordnung,
Gerede.
Auf jeden Fall, du durchläufst verschiedene Stadien
genau.
auch des Seins und da ist auch Freude dabei und Trauer und Entsetzen
ja.
und Unsicherheit und Erleichterung. Und es ist alles in einer Szene,
ja.
innerhalb von wenigen Minuten.
Ja.
Wie hast du dich auf diese Szene,
ja.
nimm uns mal mit ans Set, vorbereitet, bevor die Klappe fällt?
Hm.
Was hast du die 20 Minuten davor gemacht?
Ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen nerdig, wenn ich da jetzt drüber rede. Da
das macht
jetzt
nichts. Du bist Schauspielerin, du darfst nerdig sein.
Ich muss es sein.
Wir kennen das von euch.
Also wenn ich euch jetzt mit ans Set nehmen würde, dann würdet ihr merken, dass das einfach auch eine sehr trubelige Veranstaltung ist und nur so geht es. Das ist auch überhaupt nicht zu kritisieren, denn ein Film wird nicht von einem Regisseur, das finde ich immer so paradox, kurz Klammer auf, wenn da steht bei einem Film, ein Film von...
Ja.
Und ich bin so, das ist einfach nicht wahr. Für einen Film braucht es ein Dorf. Und deswegen sind da 30 bis 50 Leute an so einem Set. Und wenn wir jetzt so eine Szene spielen, die vielleicht auch, ja, wo einfach sehr viel passiert, dann ist es meine Aufgabe, einmal ans Set zu kommen und dem Team die Möglichkeit zu geben, ungefähr zu wissen, was ich machen werde. Weil damit die Zuschauenden mit etwas erleben dürfen, bin ich ja, ich mache ja eigentlich nicht mehr als Transportmittel zu sein. Ich bin eigentlich ein Lastwagen. Ich transportiere sozusagen die Geschichte, die Emotionen, das Verwundern zu euch rüber, im besten Fall zu den Zuschauenden.
Du bist nur ein Lautsprecher.
Ich bin ein Lautsprecher
mit Mimik.
Genau das. Und ich versuche sozusagen an diese Quelle, dieser Rolle zu kommen, um zu verstehen, was das ist und dann zu euch rüber zu tragen. Und deswegen bereite ich mich Wochen vorher darauf vor, was ungefähr passieren wird in diesem Raum. Und das zeige ich dem Team, damit die dann eine Lampe so bauen können, das Mikrofon da verstecken können, dass man es nicht sieht, aber mich dann doch sehr gut hört, egal was ich, wie leise ich rede. Und dann verziehe ich mich in meine Ecke. Dann macht nochmal jemand an dem Kostüm und an der Maske irgendwas, weil ihr findet es total nervig, wenn meine Unterlippe die ganze Zeit irgendwie glänzt und irgendwas ein Mikrofon spiegelt oder was auch immer so. Und dann sage ich, bitte jetzt lasst mich einmal ganz kurz in Ruhe, ihr baut eure auf. Und dann habe ich so eine Methode, die ist jetzt zu kompliziert zu erklären, und ich begebe mich in die Welt, was davor passiert ist.
Okay. In der Szene davor.
In der Szene,
wo sie herkommt,
ja, nicht nur in der Szene,
so,
sondern in der Welt davor. Und um was es jetzt gerade mir sozusagen geht und mit was für einer, wir gehen immer in den Raum mit einer Grundenergie. Also irgendwas ist da immer. Und da versuche ich nur hinzukommen. Und dann heißt es, jetzt geht's los. Und dann mache ich einfach die Tür auf und gucke, was passiert.
Klingt es auch für dich manchmal ein bisschen nach Wahnsinn? So?
Ja, also? Absolut. Ich bin auch immer, Danke. Nein, manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich eben so Worte wie Energie benutze. Man möchte mir dann die Spiritualität ankreiden. Ihr müsst nur wissen, das Schauspiel ist ja immer ungreifbar. Mein Vater, der ist Maler gewesen lange Zeit, Künstler, und wir redeten über so eine Skulptur, die er machte, und waren so, ah, das ist ja toll, da ist jetzt so mehr Rot. Und dann meinte ich, ah, Papa, das ist ja so ähnlich wie bei mir, wenn ich dann den Satz nach oben ende. Und er guckte mich so 20 Sekunden schweigend an und war so, so immateriell deine Arbeit. Kann man gar nicht so gut greifen. Und er meinte das so liebevoll. Jetzt habe ich verstanden, weil ich beschäftige mich immer. Ich sitze hier an einem Mikrofon, du sitzt an einem Mikrofon. Und es geht nur, ich beschäftige mich immer mit diesen anderthalb Metern, die zwischen uns liegen. Und da ist ja nichts. Das können wir. Mein Neffe fragte mich letztens, Maler, was ist Luft? Und dann versuche mal Luft zu erklären. Und dann habe ich ihm gesagt, alles, was zwischen uns ist. Und damit, ich beschäftige mich sozusagen immer mit Luft.
Du bist eine Luftkünstlerin.
Ich bin eine Luftkünstlerin, genau.
Welche Energie?
Die hat keine Farbe. Ich sag's, wie es geht. Die wechselt immer.
Okay.
Ich sag's sofort.
Welche Energien spürst du denn? Also welche nimmst du wirklich wahr? Bist du ein gläubiger Mensch?
Ich bin nicht religiös, aber ich denke, ich bin gläubig.
Okay. Dann glaubst du, es kommt noch was?
Ja.
Nach dem Tod?
Das muss ich dann entdecken. Ich glaube, dann
alles
bin ich
aber
eher
nicht
die
Entdeckerin. Unbedingt. Also du
nicht
glaubst immer. Es auf jeden Fall nicht.
Mhm.
Okay, aber was gibt es? Also ich weiß, es gibt irgendwo Energien.
Mhm.
Weil ich weiß auch, jemand kann mit Gedanken irgendwas bewegen auf dem Tisch.
Das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht gesehen.
Oder war das immer Betrug?
Ich glaube an Ideen. Ich glaube eigentlich an zwei Dinge, glaube ich, sehr.
Ja.
Das ist einmal die Empathie.
Empathie im Sinne von
Verständnis. Verständnis im Sinne von reinfühlen, im Sinne von...
Okay, sich verbinden mit dieser anderen Person.
Sich verbinden mit dem Fremden.
Genau.
Und
die Gefühle in gewisser Weise nachvollziehen können.
Und das bedeutet aber nicht, dass es meine sein müssen. Das ist wie da bei der Grenze. Ne? Ich muss nicht mich überidentifizieren mit dir, wenn du traurig bist, sondern ich kann aber nachvollziehen, ich kann in deinen Raum reingehen und mir anschauen, in welchem Raum du gerade stehst. Weil im Grunde stehen wir immer in unterschiedlichen Räumen. Jeder steht in seinem eigenen Kino.
Ja.
So. Und dann glaube ich noch an Ideen. Genau, an Ideen glaube ich sehr wohl. Und das meinte ich vorhin, und das glaube ich, sind nur nicht nur wir Künstlerinnen, sondern das sind genauso ein Radiomoderator oder ich glaube selbst ein Bäcker, wenn wir etwas wirklich ernsthaft in einer großen Aufmerksamkeit tun, dann können wir über uns hinauswachsen. Und was ist dieses Hinauswachsen? Das ist eine Idee, wir können uns, wie so zu uns kommt. Und man hat plötzlich die Idee, wenn ich den Hefezopf mit Butter einstreiche, bevor er in den Ofen geht, dann wird er noch viel, viel leckerer. Oder mit Eigelb oder was auch immer. Und das ist dann, glaube ich, das ist dann, weil man offen dafür war, weil man ein Zuhause für diese Ideen war. Und Elizabeth Gilbert, das ist nicht meine Idee, es hat Elizabeth Gilbert geschrieben.
Ist das mit Eat, Pray, Love?
Genau, das Buch habe ich nie gelesen, finde ich auch, weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finde. Aber sie hat ein wunderbares Buch über Kreativität geschrieben, wo sie eigentlich ein Pamphlet gegen das narzisstische, negative, wahnsinnige Genie-Gedanken schreibt, dass das der verzweifelte Künstler sein muss. Und sie sagt sozusagen, das ist wie beim Flirten oder beim Daten, wenn ich denn verzweifelt bin, ja, der wird mich eh nie lieben, ich bin so schlimm und aber ich muss weiter, dann wird diese Person mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht anfangen, dich zu lieben. Wenn du aber kommst und sagst, hast du Lust, mit mir eine gute Zeit zu verbringen, dann ist es sehr wahrscheinlicher, dass diese Person irgendwie mit dir Zeit verbringt. Ob es dann das wird oder nicht, wissen nur die Sterne. Aber so ist es, glaube ich, auch mit den Ideen. Wenn man denen sagt, habt ihr Lust, mit mir Zeit zu verbringen, dann kommen die viel eher.
Sehr schön.
Jetzt klang ich auch wirklich wahnsinnig.
Ging so.
No.
Vorher war ein bisschen wahnsinniger. Also jetzt ging. Welche Rolle, um nochmal zum Schluss hier ein Thema des Films aufzugreifen, welche Rolle spielt Freiheit für dich in deinem Leben?
Ja, also für Les, meine Figur, ist das das größte Attribut.
Es ist alles.
Absolut, es ist alles. Und ich glaube, was sozusagen das Les denkt, Freiheit bedeutet allein sein. Du brauchst niemanden.
Mhm.
Und ich glaube, dass sie lernt, und das ist auch etwas, was ich lernen durfte, unter anderem in Paris, unter anderem in meinen 20ern, dass es nicht das Freisein, dass wir frei sein können in Gemeinschaft, und dafür brauchen wir eben die Menschen, die uns sozusagen lassen und uns bei, die uns so lassen, dass wir nicht kämpfen müssen jeden Tag.
Ja. Freiheit ist ja so etwas Selbstverständliches. Ich würde nie als obersten Wert jetzt erstmal Freiheit nennen, weil er so selbstverständlich ist.
Und in dem Moment, wo er weg ist, wird er der Größte. Und das ist so absurd. Das finde ich total absurd, weil mir geht es genauso. Ich habe immer Freiheit, das ist wie mit Demut. Das waren so Begriffe, wo ich wusste, die sind groß. Ui. Ich konnte sie nie spüren oder gar rational verstehen. Und ich glaube, erst so jetzt, wo irgendwie sich was verändert, wo ich merke, wie schnell Freiheit abgeschnitten werden kann, wie dann, das ist wie mit dem Durst. Man denkt, wach nicht auf und denkst, mein Gott, wie geil, ich darf heute 10 Gläser Wasser trinken, ist das geil. Mein Gott, ich freue mich schon.
Ja.
So. Aber wenn das Wasser nicht da ist, dann merkst du plötzlich Scheiße.
Ja, da würdest du deine ganze Plattensammlung für verkaufen. Fünf, einen Schluck Wasser.
Wirklich, ja. Wirklich. Selbst, was würde ich selbst sagen? Selbst Leonard Cohen, Old Song of the, Old Skin of the, New Skin for the Old Ceremony, meine Lieblingsplatte.
Okay.
Selbst die würde ich hergeben. Ja.
Welche Rolle spielt Musik für dich? Also erstmal.
Geschickter Übergang.
Ja, Musik ist ja immer auch ein gutes Thema.
Was spielt das denn für eine Rolle?
Ja,
was spielt das? Kannst du mir was spielt das denn für dich für eine Rolle?
Was anderes. Naja, Musik ist Entspannung, aber für manche ist es ja ganz besonders wichtig. In dem Fall dachte ich auch vor allem jetzt auch an deinen Job, an deinen Beruf als Schauspielerin.
Ja.
Inwiefern integrierst du Musik in deine Arbeit als Schauspielerin?
Das ist vor allen Dingen eine Sache, die ich drumherum mache.
Und ich habe schon gemerkt, du bist schon Musik. Du liebst Musik auch schon sehr.
Auf jeden Fall.
Weil wenn du mir schon mit Leonard Cohen kommst und meine Lieblingsplatte ist die und die, in dem Augenblick weiß ich, okay, da ist eine, die denkt Musik.
Ich denke Musik, ja. Ich würde manchmal noch viel lieber Musik, noch mehr denken, weil es eben auch das ist, das Unsichtbare. Ich glaube, ich mag eigentlich das Unsichtbare wahnsinnig gerne. Ich gucke sehr viel, haben darüber geredet, dass ich sehr viel sehe. Und manchmal habe ich das Gefühl, mich würde das wahnsinnig entspannen, wenn ich noch mehr mit den Ohren gucken würde.
Mit den Ohren gucken.
Guck, jetzt werden wir bei der
aber ich sehe schon, du bist hat Musik Farbe für dich?
Das unterscheidet sich natürlich, welche Musik ich höre. Aber nur zu meiner Arbeit. Ich kann nicht vor einer Szene Musik hören, weil Musik transportiert mich schnell in eine Emotion. In einen Raum, und das hilft mir beim Spielen überhaupt nicht. Und deswegen mag ich das Schauspielen so gerne und mag gar nicht zum Beispiel so gerne Fotografie. Also ich liebe Fotografie anschauen und Fotos machen, aber wenn ich selbst fotografiert werde, ich fühle mich sofort eingerahmt. Und so geht mir das manchmal mit Liedern, deswegen höre ich mittlerweile auch viel mehr Alben als Lieder, der Trend ist ja so, genauso ich, zu shuffeln. Also man hat irgendein Device und dann.
Ich höre mal Alben am liebsten.
Genau, ich auch. Weil die in Bewegung, das ist eine Geschichte. Und in dem Moment, wo ich in einer Emotion nur drin bin, ist es wahnsinnig uninteressant für euch Zuschauer, mich anzugucken. Es gibt so den Begriff des Zuständlichen. Das kann man einfach mal bemerken. Es ist viel interessanter, einem Menschen dabei zuzusehen, wie er versucht, ein Glas Wasser zu füllen, während ein Loch im Glas ist, als ein Mensch, der auf einem Stuhl sitzt. So kann man das irgendwie beschreiben.
Okay, warum ist es interessanter?
Weil wir lieber Menschen angucken, die strugglen, also die es schwer haben.
Absolut.
Und zum Beispiel bei Sommer auf Asphalt passieren ja lauter Dinge, die es Les schwer machen. Und dadurch ist es einfach, macht es total Freude, der zuzugucken. Und ich bin dann auch eine Spielerin, die immer sagt, gib mir nochmal irgendwie einen Komparsen oder eine Schlinge oder irgendwas Ungemütliches, weil dann kann ich mich da versuchen rauszubewegen und ich glaube, dass das dann interessanter ist anzuschauen. Oder so ist mein Versuch jedenfalls.
Okay. Ja. Welches Ritual hast du abends? Also du drehst irgendwo 8-9 Stunden, dreht ihr, du bist in einer Rolle drin, du spürst den Wahnsinn einer Rolle und irgendwann abends möchtest du aber auch, um deinem Geist ein bisschen Ruhe zu gönnen, möchtest du ja einfach rausgehen. Welches Ritual ist bei dir am häufigsten?
Es gibt einmal, dass ich schnipse und meinen Namen sage, damit ich mich daran erinnere.
Okay.
Und am Morgen sage ich den Namen der Figur, damit ich
mich auch daran... Auch mit Schnipsen?
Da gibt es für jede Figur eine andere Geste. Die muss ich sozusagen entwickeln. Was ist eine Geste, die das macht, damit mein Körper sozusagen, damit das so reinfällt. Und dann laufe ich ganz viel. Also nicht mal joggen, sondern ich gehe spazieren. Es ist wirklich der Spaziergang, weil meistens wenn ich joggen würde, dann würde ich mich noch mal zu viel erschöpfen, weil oft arbeite gerade bei Les zum Beispiel, ist eine sehr körperliche Figur. Ich muss dann sozusagen auch meine Kraft haushalten. Aber das Gehen, ich muss sozusagen ab, ich glaube, was ich so wunderbar im Gehen finde, du lässt etwas hinter dir und gleichzeitig bewegst du dich wo rein. Und das ist eine schöne Gleichzeitigkeit, in der ich mich sehr gerne bewege.
Guck mal, das mit dem Schnipsen, das hast du von Bibi Blocksberg. Weißt du so?
Ja.
Hex,
bin in meiner
Rolle.
Durch Bibi Blocksberg habe ich angefangen zu spielen.
Das habe ich irgendwann mal mitbekommen. Ja. Und zwar durch das Making-of, oder? Du hast dich für die Schauspielerei begeistert, weil du das Making-of gesehen hast.
Ja,
ich habe gesagt, wie geil ist es, solche Making-ofs zu zeigen,
was das eröffnen kann. Na, und vor allen Dingen ist es eben, das ist ja immer, man denkt sich, das finde ich ja immer so absurd bei unserer Branche, im Film, ihr seht dann oft den roten Teppich und die Premiere. Und das ist natürlich, das ist wie, als würde man Weihnachten feiern, da ziehen sich alle hübsch an, der Baum wird geschmückt, aber das eigentlich sieht ja jede Familienwohnzimmer, ist der Tisch zu klein für alle Dinge der Familie und es wird gezankt und es ist zu kalt, es ist zu warm, es ist, weiß ich nicht, der Reis wird umgekippt und liegt am Boden und das ist Dreharbeiten und ein Making-of zeigt eher diese Dreharbeiten und ich war so interessiert an diesem Arbeitsprozess und habe dann auch im Garten mit meinen 400 Schafen Dreharbeiten gespielt, weil ich das so toll fand.
Ach, wie schön. Ja. Bist du ein roter Teppich-Typ? Eigentlich nicht, finde ich.
Nee, also, eigentlich nicht. Ich versuche es. Das ist
oder ist es auch manchmal schön, dann einfach so mit so strahlenden Augen angeguckt zu werden und man wird abgeleuchtet und alle sagen dir, wie geil du bist und verstehst du, es ist ja einfach der verlogenste, oberflächlichste Moment, den man sich vorstellen kann.
Ja, und gleichzeitig ist es eine große, irgendwas füttert es auch in den Menschen und es ist auch in Ordnung zu feiern. Das ist wie WM. Das ist auch, da kann man auch sagen, mein Gott, was ist denn das? Jetzt feiern wir das auch noch in den USA, das ist noch absurder. Aber wir brauchen die Feste. Wir brauchen das Feierliche. Das ist ein Lebensbedürfnis. Und deswegen ist es auch in Ordnung, dass es einen roten Teppich gibt. Es ist nur wichtig, dass das nicht die Realität ist, dass es wie Fasching ist im Karneval. Das ist eine Feierlichkeit. Das ist nichts Normales und das ist auch einfach nur ein Spiel, was wir spielen, weil es macht Spaß.
Wenn du im Hotelzimmer bist und dich fertig machst und jetzt nimmst du dein kleines Täschchen und jetzt geht's runter ins Taxi oder so, wie fühlst du dich in dem Augenblick? Ich würde immer denken, ich würde jetzt einfach auf dem Hotelzimmer bleiben am liebsten.
Ja, total, das gibt's auch. Und dann, was ich mir angewöhnt habe, wenn ich keine Lust habe, das zu machen, dann sollte ich zu Hause bleiben. Weil es ist auch ein verdammtes Privileg, da drauf laufen zu dürfen.
Okay, das ist gut.
Ja, und wenn ich da bin, dann wird auch ein Teil von mir abgeschaltet und gleichzeitig ist es immer meine Aufgabe, gleichzeitig mich damit reinzubringen, irgendwie so. Aber es ist, irgendwo kann ich es dir auch nicht richtig sagen, irgendwie schaltet auch ein Hirnteil von mir ab auf einem roten Teppich, muss ich auch ehrlich sagen.
Welcher Kinofilm hat dein Leben am meisten geprägt?
Den ich gemacht habe
oder
den geguckt habe.
Als Zuschauerin.
Fish Tank von Andrea Arnold.
Okay,
da war ich, glaube ich, 12. Das ist eine britische Regisseurin, die oft in so... vielleicht in so sozialen, wie sagt man, in so prekären Brennpunkten Filme macht. Und was sie toll macht, das war zum Beispiel Michael Fassbender und dann eine Laiendarstellerin. Andrea Arnold hat vor 2 Jahren Bird gemacht mit Franz Rogowski. Und dieser Film hat mich geprägt, weil ich wusste, die war so echt und gleichzeitig hatte sie so einen magischen Realismus. Und die hat eine eigene Arbeitsweise für sich entwickelt, weil es gibt ja so ein bisschen, wie man jetzt Filme macht, das gibt so ein Einmaleins und das ist sehr schwer zu beherrschen, wenn man das kann, ist schon fantastisch. Aber ich finde es dann immer noch interessanter, wenn Filmemacherinnen ihre eigene Arbeitsweise entwickeln. Und da war ich 12 und dieser Film ist auch recht, manchmal auch brutal und alles, aber ich wusste so, da liegt so viel Wahrheit drin und das ist eine, mir zeigen etwas sehr, sehr auch teilweise furchtbare Szenen und die ist aber gefüttert mit Liebe. Genauso wie jetzt vor ein paar Jahren Close von Lukas Donde. Wunderbarer Film. Es geht um den Tod von einem Jungen und dieser Film, den kannst du ihn aber gucken, weil das so voller Liebe ist und das finde ich wunderbar. Ja.
Interessant. Ich muss nämlich auf deine Haube gucken. Die ganze Zeit. Du hast so eine Haube, oder wie nennt sich das?
Ich habe ein Kopftuch heute. Also
ach,
wie sagt man, so eine Haube? Ja, ich habe so ein Dreieckstuch auf meinem, so ein Piratentuch habe ich auf meinem Kopf.
Das ist total cool. und ich muss die ganze Zeit an diesen Film denken mit Nicole Kidman, den Lars von Trier gemacht hat. Und mir fällt gerade.
Dogville. Ist so verrückt, dass du das sagst. Also, das ist so verrückt. Vorgestern hat mich ein Freund gefragt, ob ich mit ihm Dogville gucken will. Er hat die DVD geholt. Und gerade hat mir eine Freundin eine Sprachnachricht hinterlassen und gesagt: Mala, ich habe gestern Dogville geguckt. Abgefahrener Film. Also dieser, ich muss ihn sehen. Das ist jetzt, das finde ich jetzt gerade voll gruselig. Ich habe den nämlich noch nicht geguckt.
Das ist.
Und ich muss ihn heute Abend gucken. Ich habe ihn ja auf DVD, diesen Freund sehe ich heute und ja.
Die meisten Menschen werden von diesem Film noch nie gehört haben.
Das ist total absurd.
Das ist kurios. Und das sind Energien.
So. Ja, guck.
Da ist etwas, was.
Das ist doch wunderbar. Ja, und denn wir es Zufall, wenn die anderen Leute Angst davor haben vor diesem Energiebetrieb. Es ist wunderbar.
Und das ist ja wie ein Theaterstück, das abgefilmt ist. Die haben einmal eine große Turnhalle einfach nur und die haben Straßen aufgemalt.
Ja.
Und einfach nur, da stehen Betten zwischen irgendwelchen Kreidemarkierungen. Und das ist das ganze Dorf.
Ich glaube, das ist halt, also Dogma 75, 76, was war es damals?
Irgendwie sowas.
Ja. Und jetzt ist ja interessant, jetzt war ja gerade Cannes und da haben eine Gruppe deutscher Regisseurinnen Dogma 26 ausgesprochen, worauf ich mich sehr, sehr freue. Es ist eine Bewegung, wo man wieder sagt, Streamingdienste, also damals ist es auch entstanden, weil Produktionen und so zu viel Geld hat. Es ging zu viel auch um die Kapitalisierung des Films. Und jetzt Dogma 26 hat wieder, also auch als Antwort auf KI, den Versuch sozusagen das Autorinnen-Kino zu machen. Und dass es schnell, dass es spontan ist. Und ich glaube auch, dass mit den neuen Techniken, die wir haben, mit iPhone, dass man die Chance am Shop verpackt und gleichzeitig die Menschlichkeit darin sucht.
Mhm.
Genau.
Dogville. Ich finde den Namen auch so geil.
Toll. Ne?
Als Filmtitel.
Ja.
Ich finde den großartig. Wie war damals, du warst ja in Venedig auf dem roten Teppich. Das ist natürlich nochmal eine Nummer größer.
Das stimmt. Das war toll, weil in Venedig haben sie die Regel, du darfst dir ein Lied aussuchen, mit dem du als Filmteam auf diesen roten Teppich, dieser rote Teppich ist ja, das ist einer der breitesten roten Teppiche, glaube ich, die wir haben bei den großen Filmfestivals. Der ist sehr lang und 20 Meter breit oder so. Und wir hatten, wir waren damals mit Und Morgen die ganze Welt da, ein Film über über die Antifa, die gegen den Rechtsdruck in Deutschland sozusagen sich aufbegehrt. Mhm. Und wir hatten ein Lied von Neon Schwarz, so hieß die Band, und das ging irgendwie, das ist unser Haus. Das ist unser Haus. Also aus der Besetzung, das ist natürlich geil, nach Venedig reinzufahren und zu sagen, das Kino ist unser Haus.
Aber was für eine coole Idee.
Ja, das war toll.
Dass sich alle Teams.
Das finde ich auch wunderbar. Von wegen Musik, ne? Jeder darf sich einmal seine Hintergrund. Man sagt doch irgendwie, im Leben fehlt die Hintergrundmusik manchmal. Und da durften wir einmal Hintergrundmusik haben.
Das ist witzig.
Einer der schönsten Soundtracks, finde ich, in der Filmgeschichte ist von Sebastian Schipper, Absolute Giganten, das Lied Reprise von der Band Sophia. Ist ein, ich glaube, 35-sekündiger Track. Ist einer der schönsten Lieder der ganzen Welt.
Und das heißt, jenseits? Nee, wir haben
Reprise heißt das, glaube ich. Und aus dem Film Absolute Giganten.
Cool.
Wenn du es hörst, weißt du es sofort.
Ja, ist lustig, warum ich jetzt gerade das Wort jenseits sage.
Mhm.
Mein Lieblingssoundtrack, ich kann ihn benennen.
Ist jenseits der Stille.
Absolut. Niki Reiser.
So ein schöner Film.
Niki Reiser,
ja.
Schöner Film, unglaubliche Musik.
Unglaublich, das stimmt.
Und Niki Reiser hat alle Register gezogen bei Heidi. Gustav, wie heißt er noch hier? Bruno Ganz als Almü.
Hab ich nicht geguckt.
Die Musik von Niki Reiser zerreißt dich.
Ah.
Wir waren drei Erwachsene und ein Kind.
Ja.
Drei Erwachsene haben geweint, das Kind nicht.
Das Kind.
Habe ich gesagt, Niki Reiser, das machst du bitte nicht nochmal mit mir. Das
Toll.
War so gemein. Kurze
Toll.
Autovervollständigung für dich. Vervollständige folgende Sätze.
Alles klar.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Das ist doch auf meinem Finger drauf.
Aber du hast es.
Ich hab's ja. Aber dass ich nie stechen lassen
genau,
habe.
Genau, dass du nie hast stechen
dass
lassen.
Ich nie stechen lasse. Ich,
Was ist da drauf?
Was ist da drauf? Maler. Da ist ein Zug drauf mit meinen beiden besten Leuten. Da ist ein Zug, wo wir wohin fahren. Und das andere ist eine, da ist ein Startpunkt noch und also, Endlichkeit.
Entschuldigung, sprichst du jetzt von dem, was du
die
hast?
Die habe ich.
Wie, da ist ein Zug drauf? Wie meinst du das?
Das ist ein abstrakter Zug auf meinem Mittelfinger.
Das ist ein Strich? Nee, was
mit
ist
drei
das?
Mit Punkten und einem anderen Punkt und einem kleinen Zug.
Okay, so, wer hat das gemalt?
Das hat, warte mal, wie hieß sie? Ha, das war eine Tätowiererin in München. Simone hieß sie. Simone hat mir das gemacht.
Okay.
Simone. Das war am Tag von Bambi. Da war ich sehr aufgeregt.
Ja.
Und wir haben so ein... Es war ein bisschen wie so eine Wette oder so zwischen uns Freunden. Und ich war sehr aufgeregt, komischerweise, vor dieser Preisverleihung, was ich normalerweise gar nicht so bin. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt sind wir alle zusammen, wir können uns ja ein Tattoo stechen lassen. Und dann war ich so, ja, ist doch super, dann googeln wir das jetzt und es klappt eh nicht, weil man braucht da ja eigentlich Vorlauf. Und dann der erste Anruf, den wir hatten, frühstückten noch und die war so, Simone war eben so, ja, kommt rüber. Und wir waren so, und dann konnte ich alle Aufregung von Bambi auf dieses Tattoo legen. Jetzt haben wir alle drei ein Tattoo. Jetzt haben wir alle einen Zug auf der Hand.
Den Zug mit zwei Kreisen. Also es ist schon,
drei. Wir sind,
also
wir
schon
sind
so ein bisschen abstrakt
Leute.
Eigentlich.
Ja, das ist abstrakt, das haben wir selber gemalt. Ja. Ich sage auch nicht, wofür er steht. Das ist unser Geheimnis. Weiter geht's in den Fragen.
Mein letzter überflüssiger Online-Kauf war?
So Mückending für meine Pflanzen.
Mückenschutz?
Ja, so, das waren so gelbe Dinger, die Mücken sammeln, weil meine Pflanzen so komische Fliegen hatten.
Also war es aber überflüssig? Oder macht es total Sinn, das zu kaufen?
Es war ein bisschen zu viel. Ich habe wahnsinnig viel. Wenn jemand Mückenpapier braucht, ich habe wahnsinnig viel davon.
Hat das Papier. Okay, sehr schön. So, was ich wirklich mag, auch wenn es mir peinlich sein müsste, ist... What's your guilty pleasure, Malerämte?
Ich habe manchmal phasenweise eine Anmalkantereit-Phase und das ist mir wahnsinnig peinlich, aber ich würde die wahnsinnig gerne mal kennenlernen.
Gut.
Ja.
Die hören das und dann melden die sich
dann
ja vielleicht.
Dann melden die sich ja dann vielleicht.
Aber es muss dir ja nicht wirklich peinlich sein. Und das ist das Schöne, das hat New Yorker... Na, du schüttelst den Kopf.
Manchmal seid ihr schon auch ein bisschen selbstmitleidig. Dann gibt es auch Phasen, wo ich kann nicht mir das nicht anhören. Und dann gibt es Phasen, wo ihr genau meine Schlagschatten trefft.
Ja. Ein New Yorker Taxifahrer hat einmal gesagt, und das ist eine New Yorker Taxifahrer-Weisheit, was einem gefällt, darf einem nie peinlich sein.
Das ist sehr schön.
Das ist toller weiser Satz, oder?
Ja, total.
Okay.
Total.
Der Song, bei dem ich sofort abschalte.
Grundsätzlich, ich glaube, ich bin nicht so, zu viel Gitarrenmusik macht mich nervös. Also wenn es zu viel so Geschrabbel ist, so okay. Rock. Das ist einfach, also ich habe total Respekt dafür und ich finde es geil, weil die Leute Energie rauslassen. Ich fühle es nur nicht so. Aber ich finde es ich kann total, das ist wie mit Couscous. Ich würde total gerne Couscous mögen. Mag's aber einfach nicht. Und so kann ich's mit Rock. Ich würde super gerne Rock mögen, die Musik, mag ich aber einfach nicht.
Das ist jetzt nämlich total sehr schöne Interpretation auch. Und zwar, wenn man den Satz sagt, der Song, bei dem ich sofort abschalte.
Ja.
Gemeint habe ich ihn als wirklich, ich schalte das sofort aus, weg.
Ja.
Ich will es nicht hören.
Ja.
So habe ich es gemeint.
Ja.
So hast du es auch interpretiert.
Ja.
Aber jemand, glaube ich, für den das Glas halb voll ist,
ja,
der denkt bei dem ich sofort abschalte, als entspannen.
Oh, das fand ich total, bin ich ja voll die Pessimistin.
Nein, und das fand
ja
ich total interessant, weil ich ja daran gar nicht gedacht hatte. Und diese Person hat es sofort als
ja
entspannen.
Total schön.
Die hat also Abschalten nicht negativ belegt, sondern
als viel besser. Ich möchte hier als Optimistin rausgehen. Nein, mag ich nicht.
Nee, war auch nicht so gemeint, deswegen.
Also okay. Nee,
dann
Erbarme dich von Bach.
Erbarme dich von Bach.
Ich glaube, das ist Johannes passiert. Okay. Da schalte ich sofort ab.
Die verrückteste Regie...
Also, da werde ich ruhig.
Ja, Bach.
Die heißt auch Ruhe, die Playlist.
Ach, die heißt Ruhe.
Die heißt Ruhe. Und da ist die Partia Nummer 2 und die Goldbach-Variation.
Mhm. Von Glenn Gould?
Ja.
Okay, muss ja immer Glenn Gould sein. Immer der im Hintergrund noch so ein bisschen ächzt und stöhnt.
Ja.
Ne? Dabei machen andere wahrscheinlich auch wahnsinnig schöne
Goldbach. Es gibt zum Beispiel Pat Metheny, den Gitarristen, kennst du?
Ja.
Mhm. Und es gibt eine Platte, ich weiß leider nicht mehr, welches ist. Da hat er Schnupfen. Und wenn man genau hinhört, hört man, dass er eigentlich die ganze Zeit die Nase schnieft. Aber irgendwie haben es nicht...
Oder eine Linie zieht.
Ja, nee, ich glaube, Pat hat auch nicht so viel gemacht.
Okay.
Pat Metheny.
Und zum Schluss hier noch die verrückteste Regieanweisung, die ich je bekommen habe. War.
Oh, das war an der Schauspielschule in Hannover. Ich bin nicht genommen worden, ich sag's gleich. Weil ich habe damit nichts anfangen können. Die hat mir gesagt, spiel mal mehr Wald. Und es ging in der Szene nicht um Wald. Und ich habe die angeguckt und habe gesagt, Entschuldigung, ich glaube, ich kann nicht mehr Wald spielen. Und dann bin ich gegangen.
Okay, und dann... Hast du viele Absagen bekommen?
Ja, ganz, ganz viele.
Denn ich sag mal so, du bist jetzt gerade natürlich auch so im Geschäft, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass du irgendwelche Absagen gerade bekommst.
Nein, das ist
bekommst.
Ganz wichtig. Das ist mir ganz wichtig, das zu wissen. Ich hab ja früh angefangen mit zu Castings gehen. Ich glaube mit 9 oder so. Hm. Und also das hat richtig lange gedauert und ich kriege auch heute noch Absagen. Es ist weniger geworden, weil ich mehr auch aussuche, zu was ich gehe. Aber es ist, finde ich, so wichtig zu erzählen, dass ich nicht ein Kinderstar war und es hat nicht von Anfang an geklappt. Ich wusste, dass ich das machen wollte, aber ich habe in meinem Leben mit Sicherheit 200 Absagen bekommen.
Das ist ganz schön viel.
Das ist richtig viel. Und dann war, und das ist auch, das ist, ja, und das ist mir ganz wichtig, weil wenn jetzt gerade irgendwer das hört, deren Tochter aus Versehen daran vorbeiläuft oder die gerade daran verzweifelt ist, weil sie doch eigentlich, weiß ich nicht, Hobbyhorserin werden möchte und aber einfach nicht gewinnt oder so, dann, das, wenn du darin gut werden möchtest, dann musst du das durchhalten. Und das ist es, also durchhalten und deine Wahrheit in dir spüren. Der Umgang mit Absagen, das ist das, was dich dann sozusagen im Beruf lässt. Weil die Absagen werden immer kommen, die werden auch bei mir immer weiterkommen, glaube ich. Also ich will gar keinen Rat geben, das ist nur das, was ich mitbekommen habe, was ich, glaube ich, erlebt habe.
Wie hast du gelernt, damit besser umzugehen? Denn ich hoffe, dass du heute damit besser umgehst.
Aber Absagen sind immer noch scheiße.
Jahren.
Das ist immer wie Liebeskummer. Das ist wie, wenn man auf ein Date geht, sich aufmacht und sagt, hey! Und dann geht man nach Hause und sagt, jetzt, ich weiß nicht, ob sie mir zurückschreibt oder so. Das ist immer schmerzhaft und das ist eine Weise, wie ich gelernt habe, damit umzugehen, dass das Raum da haben darf. Weil wenn eine Emotion da ist, dann glaube ich, braucht sie eine gewisse Zeit und einen gewissen Raum und dann kann sie weiterlaufen und zu jemand anderem gehen. Und ich glaube, das ist sozusagen das Glück des Erfolgs, den ich ja manchmal genießen darf, gerade vor allen Dingen, dass man lernt, dass man, das ist auch die Gefahr des Erfolgs, dass man in Räume treten darf, ohne dass man hinterfragt wird. Ja. Ob man da berechtigt ist. Und das heißt, wenn jetzt eine Absage kommt, kommt einfach nicht mehr dieses grundsätzliche Hinterfragen, was aber ewig ist. Und manchmal kommt es noch und das erlaube ich mir einfach nicht, weil ich habe das Gefühl, es langweilt mich. Ich habe das jetzt 30 Jahre oder 25 Jahre oder wann auch immer ich das aufgehört habe, gemacht. Mit dem, wenn jemand mich absagt, dass ich dann meine grundsätzliche Existenz hinterfrage, das habe ich jetzt lang genug gemacht, jetzt möchte ich gerne andere Gedanken haben, die ich noch nicht kenne.
Du machst aber erst seit 21 Jahren diese Absagen. Also...
Ja,
von 9 bis 30.
Ja, 21. Weiß ich jetzt nicht.
Ich habe nur schnell nachgezählt.
Ja, danke, Mathe, habe ich ja schon vorhin gesagt. Das ist nicht so mein.
Mala, ich danke dir.
Ich danke dir für diese wunderschönen Fragen. Das war ein ganz wunderbares Gespräch.
Ja, das war ganz schön. Danke dir für die Begegnung.
Ja, danke.
Und ich sag bis die Tage wieder.
Dann bis die Tage, du. Mach's gut.
Schmeuß rüber den Lachs.
Schmeuß rüber den Lachs.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ich bin Anna Duschimel.
Und ich bin Katjana Gerz.
Und das hier ist Cuff Crimes, absurde Verbrechen aus der Provinz. Eine Viertelstunde steht das Auto da rum und dann fällt schon jemandem auf. Das finde ich richtig krass. Die Provinz, da sind alles Detektive.
Alles. Wahre Geschichten, die so nur auf dem Land passieren. Was mache ich jetzt? Ah, ich hab's. Noch mehr Leute aus dem Dorf in diesen Mord mit reinziehen.
Manchmal ein bisschen gruselig.
Oft aber auch einfach nur funny.
Und immer weird.
Und da schaut der Zahnarzt dich ruhig an und sagt einfach nur, bitte entschuldige, das ist unser Praxisgeist.
What?
Cuff Crimes. Nur in der ARD Sounds App.